Ja, liebe Geschwister im Herrn, ich möchte Sie alle herzlich begrüßen. Ich denke, wir beten am Anfang einfach auch nochmal ganz bewusst für diese Zeit und dann wollen wir den Vortrag hören. Ja, ich werde also heute Nachmittag eine etwas herausfordernde Aufgabe haben, ein Thema, das sehr, sehr umfangreich ist, versuchen in aller Kürze und Gedrängtheit zu behandeln. Es geht um die Wunderheilungen in der charismatischen Bewegung und es geht zugleich auch um die Frage, was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Krankenheilung. Ich bitte Sie also um Verständnis dafür, dass ich da sicher manches abgekürzt und einseitig nur behandeln kann, nur streifen kann, denn das ist eigentlich ein Thema, wo man also 2-3 Stunden gut miteinander verbringen kann und auch noch nicht alles gesagt hat. Aber wir wollen mit Gottes Hilfe versuchen, zunächst einmal darzustellen, was ist das verführerische Heilungsangebot der charismatischen Bewegung. Und da spielt ja Krankenheilung eine recht starke Rolle, wenn es um die charismatische Bewegung geht. Das hängt damit zusammen, und das haben wir ja gestern schon betrachtet, die charismatische Bewegung sieht sich als eine Erweckungsbewegung an, die zurückführt in die Apostelzeit und in die Kräfte und Gaben der Apostelzeit. Und wir wissen ja aus dem Dienst des Herrn Jesus in Israel, aus den Evangelien, dass Krankenheilungen ein ganz wesentlicher Bestandteil des apostolischen Verkündigungsdienstes unter dem Volk Israel war. Der Herr selber hat den Jüngern den Auftrag gegeben, dass sie die Hände auflegen sollten und Kranke heilen sollten, neben anderen Dingen Totenauferweckung, Dämonenaustreibungen. Und der Grundansatz der Pfingstler und Charismatiker ist, das gilt für jeden Christen heute noch genauso. Das ist ein falscher Ansatz, eine irreführende Lehre, wie wir nachher noch genauer sehen werden. Aber darauf beruht es, dass sie sagen, wenn der Herr in unserer Mitte ist, dann muss es heute noch genau solche Wunderheilungen geben, wie damals in Israel. Sonst ist der Herr nicht wirklich in unserer Mitte. Und von diesem Verständnis her gesehen war Krankenheilung von vornherein auch ein ganz wichtiger Bestandteil auch der Praxis der Pfingstler und Charismatiker. Es gab in einer gewissen Zeit auch eine ganz besondere Heilungsbewegung von Männern, die behauptet haben, ich habe die Wundergabe der Krankenheilung. Wenn ich den Menschen Hände auflege und für sie bete, dann werden sie gesund. Diese Gesundbeter, es war also eine ganz mehrere Generationen, Namen William Branham zum Beispiel, ein Irrlehrer übrigens, der auch falsche Lehren über Christus und alles Mögliche verbreitet hat. Oral Roberts, Tommy Hicks, T.L. Osborne, F.F. Bosworth, G.A. Dowie, Gordon Lindsay, Paul Kane, Lester Sumrall, A.A. Allen. Nur ein paar Namen zu nennen, alles Amerikaner, die aber zum Teil auch in Deutschland waren. In Deutschland kann man Hermann Zeiss dazu rechnen. Heute Reinhard Bonnke, ganz neu Helmut Bauer, der eine sektiererische, extreme Heilungsbewegung in Bayern aufgebaut hat. Natürlich auch Wolfhard Margis, ja, der Arzt, der auch zugleich über Wunderheilungen lehrt. Also das sind so diese Bereiche, wo also diese Heilung ganz besonders im Mittelpunkt steht. Ja. Es ist also wird behauptet, die apostolische Gnadengabe der Wunderheilungen existiere auch heute noch. Und auf der anderen Seite werden wir finden, dass in der Pfingst- und charismatischen Bewegung insgesamt eine unbiblische Lehre von der Heilung überwiegt. Das ist natürlich, gilt alles nur als Trend, nicht für jede einzelne Gruppe, jeden einzelnen Prediger. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Prägungen. Aber im Großen und Ganzen ist charakteristisch für die Pfingst- und charismatische Bewegung, dass sie ein falsches Evangelium der Heilung verkündigen. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Die Charismatiker und Pfingster der klassischen Prägung sagen, das volle Evangelium, es gibt ja diese Full Gospel Businessmen, die das volle Evangelium verkündigen und nach ihrer Auffassung beinhaltet das volle Evangelium die Befreiung von jeder Art von Krankheit durch das Sühnopfer Jesu Christi. Das ist also ein zentraler Punkt, dass sie sagen, Jesus Christus hat alle Krankheiten getragen, in dem Sinn, dass ein Christ nicht krank sein darf und nicht krank sein muss. Und genauso wird auch gesagt, alle Krankheit ist ein Werk des Teufels. Gott will, dass es uns immer perfekt gut geht und wir völlig gesund sind. Das sind eigentlich so zwei Grundthesen, die wir in pfingstlerischen, charismatischen Kreisen immer wieder mitbekommen und die das Verständnis von Heilung dort prägen. Damit verbunden ist auch die weitergehende These, dass viele Krankheiten, für manche sogar alle Krankheiten, auch psychische Beeinträchtigungen und Störungen das Werk von innewohnenden Dämonen sind. Das ist also eine Extremschiene. Sie sagt, Krankheit, wenn du krank bist, bedeutet, du hast einen Dämon. Ja? Margis sagt es zum Beispiel, führt eine Riesenliste von Krankheiten auf in so einem Buch, wo er alles sagt, sind Hinweis auf dämonische Belastung, also Asthma und was nicht alles, alles dämonisch. Ja? Muss ausgetrieben werden, dann wird der Mensch frei. Also das sind diese Grundthesen, wir werden nachher noch drauf kommen. Die Bibel lehrt es ganz anders, die Bibel sagt nirgends, dass Krankheit ein Werk des Teufels wäre. Ja, sondern die Bibel zeigt ganz deutlich, dass körperliche Krankheit durchaus eben einfach auch ein Züchtigungsmittel Gottes sein kann, dass Gott einem das auferlegen kann. Und hier wird der Blick auf den Satan gelenkt, ganz typisch für die Charismatiker und auf seine Macht. Ja, das ist ein Zeichen auch, dass es ein falscher und dämonischer Geist ist, der da wirkt. Er lenkt die Blicke ab von dem erhöhten Herrn und seinem vollkommenen Sühnopfer und er lenkt die Blicke hin zu Satan und seiner angeblichen Macht, die völlig vergrößert wird und aufgebauscht wird, weit über das hinaus, was die Bibel dem Satan tatsächlich an Macht zuschreibt oder zugesteht. Er hat ja immer nur delegierte Macht. Derjenige, der wirklich Macht hat, ist allein der lebendige Gott. Ja, das Problem ist also, dass die Charismatiker im Grund sagen, ein Christ, der richtig lebt, ist gesund. Gesundheit ist der Wille Gottes für jeden Christen. Und wenn wir richtig glauben und wenn wir diese vollkommene Erlösung annehmen, dann werden wir auch gesund sein. Und wir werden auch Wohlstand haben. Es ist interessant, dass also im Wesentlichen dieses Full Gospel, dieses falsche Evangelium der Heilung, gekoppelt ist in den allermeisten Fällen mit dem falschen Evangelium des Wohlstandes. Das heißt, wer richtig glaubt, ist auch reich und erfolgreich. Ja? Also diese Dinge gehören zusammen. Und im Grund zeigen sie uns, dass das charismatische Christentum letztlich Heidentum ist. Ja? Das müssen wir uns ja ganz klar vor Augen führen. Der Heide will von seiner Religion, von seiner Gottesverehrung Gesundheit, Erfolg und Macht. Ja, Lebenserfüllung. Der Heide ist bereit, jedem Gott zu dienen, auch einem falschen Jesus, wenn er ihm Gesundheit, gute Ernten, Reichtum und Macht verspricht. Ja, deswegen können auch im Hinduismus die Leute durchaus auch neben ihren anderen Göttern noch Jesus auch mit aufnehmen und ihm auch Opfer bringen. Hauptsache, er bringt ihnen was. Ja, das ist die heidnische Einstellung. Ich will gesund sein, ich will mächtig sein und erfolgreich sein. Ja, ich will meine Probleme gelöst bekommen. Und das ist genau nicht die Einstellung eines wahren Gläubigen. Ja? Aber wir finden genau diese Sicht bei den Pfingstlern. Vielleicht jetzt einmal einfach zu diesem Thema, ist Krankenheilung ein Teil des Erlösungswerkes? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ja? Ich lese zum Beispiel T.L. Osborne, hat er geschrieben, die Heilung ist in der Erlösung einbegriffen. Wir haben die Heilung in der Erlösung. Wenn wir errettet sind, sollten wir auch geheilt sein. Wenn wir geheilt sind, sollten wir errettet sein. Unser Herr war mit einer halben Erlösung nicht zufrieden. Muss man sich mal vorstellen, das ist glatte Lästerung. Ja? Er sagt praktisch, die Erlösung von der Macht der Sünde war nur eine halbe Sache, wenn nicht auch körperliche Heilung mit inbegriffen ist. Kenneth Hagin, auch so ein falscher Heilungslehrer, behauptet, aber Christus verschaffte uns Befreiung von Sünde und Krankheit, als er unsere zweifache Erlösung auf Golgatha erkaufte. Also in der Bibel lesen wir immer nur von einer Erlösung, ja? Aber Kenneth Hagin macht eine zweifache Erlösung daraus. Jesaja 53 wird angeführt, ich lese die Verse mal einfach auch nochmal, um sie uns vor Augen zu führen, vor. Ab Vers 3 in Jesaja 53, wo es von dem Messias, von dem Herrn Jesus heißt, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Hier übersetzen einige auch mit Krankheit vertraut, ja, das hebräische Wort kann sowohl Leiden im übertragenen Sinn als auch Krankheit im direkten Sinn bedeuten. Beides ist möglich, wir werden da nachher noch drauf kommen. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit oder unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Wir kennen ja diese wunderbaren Verse, die uns dieses vollkommene Erlösungswerk des Herrn Jesus vor Augen stellen. Nun, für die Charismatiker, sie übersetzen am Anfang, er war ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit vertraut. Nun, das ist natürlich schon eine Fehldeutung. Der Herr, es steht nirgends geschrieben, dass unser Herr Jesus auf der Erde krank war. Es würde auch nicht passen, denn er war ja sündlos und vollkommen in seinem ganzen irdischen Leben. Er war ja Gott und Mensch zugleich. Nicht ein sündiger Mensch wie wir, ein wahrer Mensch, aber ohne Sünde. Ein Wunder Gottes. Ja, also wir lesen nirgends, dass der Herr Jesus selber Heilungen, dass er Krankheiten auf sich gehabt hätte in seinem Erdenleben, aber so wird es hier gedeutet. Für mich ist es so, dass eigentlich dieser Vers auch schon deutlich macht, wie wir hier übersetzen müssen, nämlich mit Leid. Weil hier oben, es ist ganz klar, der Herr war mit Leiden vertraut, mit den Schmerzen, den geistlichen Schmerzen, die ihm die Ablehnung der Menschen dargebracht hat, ihr Spott und so weiter, aber nicht mit körperlicher Krankheit. Und dann, wenn es in Vers 4 dann heißt, für wahr, er hat unsere Krankheit oder unsere Leiden getragen, dann hier laut Schlachter ist es eigentlich so aufgefasst, unsere Sündenkrankheit, also die Krankheit unserer Schuld, nicht unsere körperliche Krankheit. Und genauso kann man aber auch übersetzen, er hat unsere Leiden getragen, die Leiden, die wir eigentlich verdient hätten, die Schmerzen, die wir eigentlich für unsere Todesstrafe verdient hätten, die hat er auf sich geladen. Das ist ja dieser Gesichtspunkt der Stellvertretung, der hier angesprochen wird in dem Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Aber die Pfingstler und Charismatiker sagen, Jesus Christus hat jede Krankheit selber getragen. Ich möchte mal vorführen, wie das bei so Charismatikern dann klingt. Charles und Francis Hunter haben geschrieben, wie viele von Ihnen glauben, dass Jesus auf Golgatha alle unsere Krankheiten auf sich genommen hat? Jede von den 39 Wunden, die er auf seinem Rücken hatte, war eine andere Krankheit. Ich glaube, als Jesus am Kreuz hing, war er der inhumanste Anblick aller Zeiten. Ich glaube, sein Körper war so gepeinigt von Schmerzen, dass an ihm überhaupt nichts Menschliches mehr erkennbar war. Oder können Sie sich vielleicht alle Schlaganfälle aller Zeiten am Körper Jesu vorstellen, allen Krebs der Welt vom ersten bis zum letzten? Nennen Sie irgendeine Krankheit und sie war am Körper Jesu. Jeder einzelne Fall vom ersten bis zum letzten. Können Sie sich alle Gehirnverletzungen der ganzen Welt auf ihm vorstellen, alle Missbildungen, Millionen Krankheiten aller Art, alle auf einmal an Jesus? Also das ist im Grunde so pervers, ja, dass man schon erschrecken müsste, wie hier der Herr auch gelästert wird im Grund und verzerrt dargestellt wird. Aber das ist nichts anderes als die Folge dieser falschen Lehre. Der Herr Jesus habe alle unsere Krankheiten im körperlichen Sinn an sich getragen. Und darauf folgt dann, du selber musst deine Krankheiten nicht mehr tragen. Wenn du erlöst bist, dann bist du auch gesund. Und wenn du nicht gesund bist, dann glaubst du falsch. Oder hast einen Dämon oder hast sonst irgendeinen Grund, eigentlich müsstest du gesund sein. Nun, das klingt auf eine Weise vielleicht sogar ganz optimistisch und hilfreich, aber in der Praxis führt es auch seelsorgerlich sehr, sehr viele Menschen, die in diesen Kreisen sind, letztlich auch in eine riesige Depression, in eine Glaubensanfechtung hinein, die der Teufel ihnen bereitet hat, ja. Letztlich ist dann auch die Frage, ja, bin ich denn überhaupt ein echter Christ, wenn ich noch krank bin und wenn ich jetzt gebetet und geglaubt habe und meine Krankheit ist nicht weg, ja? Das führt also ganz viele Menschen letztlich auch in große Nöte, auch in Murren und Rebellion gegen Gott, weil hier eine Irrlehre verbreitet wird, eine falsche, unbiblische Erwartung aufgestellt wird, die Bibel selber so überhaupt nicht fördert und kennt. Und dann kommt eben noch dazu, diese Lehre, wir haben die Gabe der Wunderheilung bei uns. Also das ist die andere Schiene. Das eine ist, glaube nur richtig und du bist geheilt. Und das andere ist, wenn du nicht richtig geheilt werden kannst, dann geh zu einem Wunderheiler und lass dir dort die Hände auflegen, dann wirst du bestimmt gesund, weil der hat die Gabe, alle Menschen gesund zu machen. Ja? Auch hier wieder ist es eine Fälschung der urapostolischen echten Gnadengabe. Und der Unterschied ist sehr augenfällig. Wenn nämlich die echten Apostel und der Herr Jesus einen Menschen geheilt haben, dann war der geheilt. Und zwar ganz, sofort und bleibend. Nun ist es so, dass die charismatischen Wunderheilungen ein ganz schillerndes und zwiespältiges Gebiet sind. Wir haben sicherlich auch echte Heilungswunder dort. Allerdings sind die durch einen falschen Geist gewirkt. Das bedeutet, dieser falsche Geist kann genauso Krebs heilen wie zum Beispiel auch ein Geistheiler. Ja, da gibt es dann immer wieder so Berichte, dass es da Spiritisten und Geistheiler gibt. Ja, die greifen praktisch mit ihrer Hand in den Körper von einem Menschen rein und holen den Krebs raus und dann ist er weg. Ja. Also solche Sachen mag es durchaus geben. In der Kraft des Satans können Wunderzeichen, reale Wunderzeichen in der Endzeit geschehen. Und es werden noch mehr geschehen, wenn die Zeit weitergeht. Aber das hat trotzdem nichts mit den göttlichen Krankenheilungen zu tun. In den allermeisten Fällen sind nämlich die charismatischen Wunderheilungen letztlich auf einer suggestiven Ebene. Das heißt, sie betreffen hauptsächlich Bereiche des psychosomatischen Krankseins, wo es letztlich um subjektive Dinge geht, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, ja, Verspannungen, irgendwelche Dysfunktionen, so, ja, die aber nicht wirklich eine wirklich ernsthafte Erkrankung sind. Also eine zerstörte Leber wieder neu zu machen, das wäre ein wirkliches Wunder. Ja? Oder ein Fuß, der praktisch völlig kaputt ist, dauerhaft wiederherzustellen und zu erneuern, sodass ein stabiler neuer Knochen drin ist, das ist ein wirkliches Wunder. Ja? Wenn jemand sagt, das ist ja der beliebteste Trick der Charismatiker, ist verkürzte Füße lang zu machen. Ne? Das funktioniert tatsächlich, dass dann plötzlich der Fuß wieder 2 Zentimeter länger ist. Ja? Aber das ist zum Beispiel kein wirkliches Wunder. Ja? Das sind Dinge, die zum Teil durch Muskelverspannungen und Ähnliches so passiert sind. Und wir finden die hauptsächlichen Erfolge dort, wo Suggestion im Spiel ist, wo die Psyche im Spiel ist, auch bei der Entstehung der Krankheit selber. Und was man eben auch feststellen muss, die Krankenheilungen sind zu einem ganz, ganz großen Anteil nur vorübergehend und nur teilweise. Das heißt, oftmals werden zum Beispiel die Kopfschmerzen vielleicht weggenommen in der charismatischen Heilveranstaltung, aber nachher kommen sie wieder. Das weiß natürlich dann niemand mehr. Der jubelt da und sagt, ich habe keinen Kopfschmerzen mehr. Und der Heiler sagt, hier, er ist geheilt. Ja, und dann kommt er wieder nach Hause und nach einem Tag oder 10 Tagen kommen die Kopfschmerzen wieder. Tja, dann ist es sein Problem, nicht mehr das Problem des Heilers. Ja? Auch dass Leute aus dem Rollstuhl aufspringen und rumhüpfen, ist zum Teil wirklich eine Einwirkung dieses dämonischen Geistes, der da die Leute auflädt und etwas auch in Euphorie versetzt. Nicht wenige davon müssen bereits am Ausgang zur Veranstaltung wieder in ihren Rollstuhl einsteigen. Ja? Das verbirgt man natürlich auch nach Möglichkeit vor den Augen der Menschen. Und so sind also diese Heilungen in keiner Weise vergleichbar. Auch ganz interessant habe ich selber auch erlebt bei Siegfried Müller in Karlsruhe, ja, eine Heilungsveranstaltung mit den Hunters, die sind übrigens weltbekannte Heilungsexperten auch, Charles und Francis Hunter. Ja, und dann kam eine Frau nach vorne mit irgendwelchen Kopfproblemen oder so und die wurde einfach nicht geheilt. Und dann wurde der Mann ganz ärgerlich, dieser Charles Hunter, ja, der hat die so richtig weggescheucht von der Bühne und war plötzlich überhaupt nicht mehr liebevoll und freundlich, ja, sondern ganz verärgert. Und dann hieß es später, hier in diesem Raum sind Leute mit einem Kritikgeist, die sollen rausgehen, solange die hier drin sind, funktionieren die Heilungen nicht. Das ist ja auch ganz interessant, ja, dass also diese spiritistischen Geistheilungen brauchen ein geschlossenes Feld. Ja, so wie die Charismatiker sich auch gerne an der Hand halten im Kreis, wenn sie dann so besonders vollmächtig beten wollen. In dem Moment, wo ein einziger wacher Christ da drin sitzt, der sagt, Herr Jesus, wenn das nicht von dir ist, dann lass du das nicht passieren. Dann bricht das ganze Feld zusammen und es geht nichts mehr. Nun, die echten Wunderheilungen des Herrn Jesus und der Apostel haben alle vor den Augen erbitterter Kritiker und Feinde stattgefunden. Die Pharisäer und Schriftgelehrten werden uns fast immer geschildert, wenn der Herr da war. Sie waren auch da und wollten ihn irgendwo in die Falle locken und verderben. Also das hat überhaupt nichts gemacht. Wenn die Kraft Gottes wirklich wirkt, dann wirkt sie auch, wenn da irgendwelche Kritiker sind. Ja? Aber diese spiritistische Geistheilkraft die braucht, die kann es nicht brauchen, wenn ein einziger wacher Christ betend im Raum ist. Ja, dann funktioniert es nicht mehr. Also das sind diese Unterschiede, die man einfach sehen muss. Nicht zuletzt auch der Unterschied, dass der apostolische Heilungsauftrag verbunden war mit dem Vers: umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es, während die charismatischen Geistheiler in aller Regel ein absolut abstoßendes Geschäft aus ihrer Gabe machen, sodass sie Geld eintreiben und die Leute bereden, sie sollen möglichst viel spenden, bevor es überhaupt losgeht mit dem Heilen in der Regel, ja, um da also dann auch ihren Wohlstand noch zu vermehren. Und solche Leute fliegen mit Flugzeugen, mit eigenen Geschäftsflugzeugen und haben im Normalfall einen Stab von, was weiß ich, zig Mitarbeitern um sich herum, logieren in den besten Hotels. Also die nehmen natürlich ihr eigenes Wohlstandsevangelium sehr ernst und leben selber im Wohlstand. Ne? Ja, das ist jetzt auch der Punkt, dass hier gefährliche Praktiken, okkulte Praktiken bei der charismatischen Wunderheilung zum Einsatz kommen. Zunächst mal müssen wir sehen, dass es eine ganz gefährliche Sache ist, der Glaube, der bei der sogenannten Glaubensheilung der Charismatiker propagiert wird. Ja? Wir müssen eben aufpassen in der heutigen Zeit. Ne? Nicht alles, was Glaube heißt, ist auch wirklich biblischer Glaube. Ja? Und ich lese mal einfach etwas vor aus Francis Hunter, einer Schrift über den Glauben der Charismatiker. Tun Sie mir einen Gefallen, ja? Strecken Sie Ihre Hände aus und sagen Sie, dies sind Jesu Hände und daher ist Heilungskraft in Ihnen. In Ihren Händen ist Kraft. Sie können sich selber heilen. Auf einer kürzlichen Veranstaltung hatte ich Menschen mit Kopfschmerzen oder Migräne die Hände aufgelegt. Zu einer Frau sagte ich, legen Sie sich einfach selber die Hände auf und sagen Sie raus im Namen Jesus. Diese Frau sagte mit großer Autorität, raus im Namen Jesus, berührte sich an der Stirn und fiel unter der Kraft Gottes rückwärts um. Naja. Sie hatte mit so viel Autorität und Glauben gesprochen, dass es ihr glatt selbst die Füße wegzog. Sie haben in ihrem Leben noch kein Publikum so lachen hören. Das ist ja auch widerlich, ja? Muss ich das vorstellen, diese Szene. Als sie wieder aufstand, sagte sie, meine Kopfschmerzen waren weg, bevor ich den Boden berührte. Das ist wirkliche Kraft. Das bedeutet, dass man an die Kraft in den eigenen Händen glaubt. Jetzt müssen Sie hingehen und dasselbe tun. Ja? Also dieser falsche Glaube der Charismatiker ist im Grund Zaubereisünde, ist im Grund Magie. Ja? Hier geht es nicht darum, dass man den Herrn groß macht, sondern hier geht es darum, dass man den Menschen groß macht, der die richtigen Zaubertechniken anwendet. Ja? Also glauben Sie an die Kraft in sich selbst. Ja, das ist eine Anmaßung, das ist eine Vermessenheit. Und es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ja, und wir wissen, dass Satan wollte auch den Herrn dazu bringen, dass er anmaßend handelt, dass er den Herrn, seinen Gott, versucht. Und genau dasselbe machen die Charismatiker mit ihren Heilungsglaubensparolen. Wie gesagt, die eine Schiene ist das Bekenntnis, also eine okkulte Irrlehre der Charismatiker sagt, deine Worte haben göttliche Autorität. Wenn du etwas sprichst im Glauben, dann geschieht es. Ja? Also wenn man dann sagt, ich befehle diesem Krebs wegzugehen, ja, dann passiert es, dann geht er weg. Ja? Wenn man sagt, ich bin gesund und stark, dann passiert es, du bist gesund und stark. Ja? Wenn man sagt, ich werde jeden Tag immer reicher, dann passiert es, du wirst jeden Tag immer reicher. Ja, und so praktizieren die das auch. Ich habe da mal gestern im Kreis Beispiele erzählt, Charismatiker, die sagen, ich habe da diesen tollen Mercedes stehen sehen, dann habe ich ihm die Hände aufgelegt und habe gesagt, im Namen Jesu beanspruche ich dich für mich. Ja, am nächsten Morgen hatte ich den Mercedes. Ja, das schildern die ganz prahlerisch. Ja, das ist Zauberei, das ist Magie. Ja, und es geht um Heidentum, es geht um die Ziele des Heidentums. Gesund, reich, mächtig zu sein. Ja, das sind die Ziele des Teufels, das ist nicht das Ziel Gottes. Ja. Genauso, wenn es ist pervers bis zum Gehtnichtwer, wenn die Leute ganz begeistert sind, mit verklärten Augen erzählen, in Kanada bekommst du goldene Zähne. Die Leute beten für dich und dann kriegst du lauter Goldzähne in deinen Mund. Ja, du liebe Zeit, ist denn das ein Ziel für Christen, dass sie Goldzähne in den Mund gezaubert bekommen? Versteht ihr? Da wird das Evangelium pervertiert. Da geht es nur noch um Reichtum und Wohlstand und Wohlergehen. Das ist eine schreckliche Sache. Ja? Aber auf dieser Schiene läuft es, wenn du richtig glaubst, erreichst du alles, was du willst. Du bekennst es und du hast es. Und so haben wir früher operiert. Ja? Dass wir gesagt haben, wir dürfen Gott gar nicht mehr bitten. Das ist rückständig, das ist ein Mangel an Glaube. Ich bekenne und ich befehle und ich gebiete und ich spreche in Existenz. So wurde das früher gesagt. Ja? Ich spreche etwas in Existenz. Ja? Ich spreche es und es geschieht. Das, was die Bibel nur von dem Heiligen Gott sagt, er spricht und es geschieht. Das hat der Teufel bei den Charismatikern, den Leuten eingeredet. Du bist wie Gott, du kannst auch sprechen und dann existiert es auch. Ja? Also das ist genau diese Schiene der Schlange, ihr werdet sein wie Gott. Ja? Also dieses ist reines positives Denken, das ist auch die Schiene von Schuller, Robert Schuller, die Schiene von Norman Vincent Peale, die Kraft des positiven Denkens. Da verschmelzen diese Okkultschienen, diese offen esoterischen Schienen ganz direkt mit den charismatischen Heilungstechniken. Ja? Es gibt manche Leute aus der Wort des Glaubensbewegung, auch Yonggi Cho, die sagen, es gibt ein neutrales Gesetz des Glaubens. Das gilt im ganzen Universum und jeder Zauberer tut im Grunde nichts anderes, als dass er das göttliche Gesetz des Glaubens für sich in Anspruch nimmt und damit operiert. Das heißt, alles das, was du glaubst, bekommst du. Ja? Das gilt also für alle, für die Okkultisten genauso wie für die Christen. Und Yonggi Cho hat selber gesagt, er war neidisch und hatte Probleme damit, dass die buddhistischen Geistheiler und Zauberer größere Wunder tun konnten als die Christen, die Charismatiker. Und er hat gesagt, es muss anders werden. Wir müssen mehr glauben, damit wir auch so große Wunder tun können wie die buddhistischen Zauberer. Ja? Also das läuft auf einer ganz heidnischen Schiene ab. Du bekommst, was du bekennst. Ja? Osborne sagt, der körperliche Befund sagt zum Beispiel, dass ich an einem unheilbaren Leiden erkrankt bin. Ich bekenne kühn, dass Gott diese Krankheit auf Jesus gelegt hat, dass er sie für mich hinweggetragen hat und dass Satan kein Recht hat, sie mir aufzuerlegen, dass ich durch seine Wunden geheilt bin. Ich glaube fest und ich will daher zu diesem Bekenntnis stehen, auch angesichts der widersprechenden Befunde, die behaupten, es sei nicht wahr. Aber mein Bekenntnis des Wortes Gottes siegt und ich bin geheilt. Ja? Also praktisch, wenn man Krebs hat, soll man das verleugnen und gar nicht glauben, dass man Krebs hat, sondern man glaubt fest, dass man geheilt ist und dann wird man geheilt. Ja? Das ist Magie, Suggestion, hat mit biblischem Glauben nichts zu tun. Das ist übrigens ganz interessant. Die sagen ja dann auch entsprechend der Gesetze der Magie, du darfst kein negatives Bekenntnis abgeben. Ja? Wenn du sagst, ich fühle mich so schlecht, ja, oder ich habe Schmerzen, dann ist es ein negatives Bekenntnis, dann kann der Teufel dir ja Schmerzen geben. Ja, du darfst, das musst es alles verleugnen. Und das ist also ein fast schon wahnhafter Zustand, der hier erstellt wird. Und da sind eben auch schon Leute elendiglich umgekommen, die eigentlich hätten geheilt werden können. Aber sie haben gesagt, ich gehe zu keinem Arzt, ich bin gesund, ich glaube an meine Gesundheit. Und daran sind sie dann gestorben. Ja, ist auch ganz interessant. Zum Beispiel A.A. Allen starb 67 an Lebersklerose, verursacht durch jahrelangen verheimlichten Alkoholmissbrauch. Also dieser angebliche Gottesmann war die ganze Zeit heimlicher Alkoholiker und ist an einer Krankheit gestorben, hat gesagt, du musst nur richtig glauben. Branham erlag mit 56 Jahren nach einem Autounfall seinen Verletzungen. Catherine Kuhlman starb 76 an Herzversagen. Sie war fast 20 Jahre lang herzkrank gewesen, während sie angeblich alle möglichen anderen Leute geheilt hat. Das war ja bei Wimber auch, der ist ja auch dann an Herzkrankheit gestorben. Ja? Also Gott lässt sich auch nicht spotten. Ja? Diese Leute haben sich zum Teil selber genau das Ende zugezogen, von dem sie gesagt haben, das muss ein Christ nie erleiden. Ja, Visualisierung als Heilmethode, auch eine okkulte Methode. Stelle dir etwas bildlich vor und dann geschieht es. Ich zeige auch mal ein Beispiel von den Hunters. Wissen Sie, warum einige von uns nicht die Heilung bekommen können, die sie brauchen? Weil sie sie nicht auf Jesus sehen können. Ich glaube, an dem Tag, an dem unser geistliches Auge geöffnet wird und wir unsere Heilung auf Jesus sehen können, wo sie hingehört, werden Sie und ich jede Heilung bekommen, die wir brauchen. Wenn wir unsere Krankheit zurück auf Jesus sehen können, wo sie hingehört, wird Heilung zur Realität in unserem Leben. Fangen Sie an, es so für sich zu sehen. Fangen Sie an, es so für andere zu sehen. Wenn Sie anfangen, es so zu sehen, wird es in Ihrem Leben Wirklichkeit werden. Sie sehen dann Ihren kaputten Körper im Körper Jesu und dann wird er heil sein. Ja, also Visualisierung als magische Technik, eine uralte Technik der Zauberer, der Schamanen, der Leute, die praktisch durch gelenkte Bildvorstellungen die Realität verändern wollen. Ja, das wird also ganz deutlich auch in der Charismatik gelehrt. Nochmal so eine Sache von Hunter. Ein Mann: Meine Schulter ist steif und ich kann meinen Arm nicht mehr heben. Aber als Sie heute Abend gesprochen haben, fing ich an, das auf Jesus zu sehen. Und bald sah ich Jesus mit einer steifen Schulter. Und dann sah ich mich selber meinen Arm schwingen, als ob ich einen Baseball werfen würde. Dabei kann ich das seit 14 Jahren nicht mehr. Und dann weiter: Während er mir das sagte, setzte er seinen Glauben in die Tat um und schwang seinen Arm genauso, wie er es in der Vision gesehen hatte. Es funktioniert. Ja, das ist also erschreckend. Ja, man muss sich das mal vorstellen, mit dieser Vision, was da für Magie und auch für Lästerung des Herrn Jesus verbunden ist. Es ist interessant, John Wimber hat ja dieses Heilungskonzept aus dem engeren pfingstlerischen Bereich versucht hinaus zu transportieren, auch in die evangelikalen Reihen. Er war ja Führer der dritten Welle, die diese pfingstlerischen Verführungslehren bewusst in die evangelikalen Kreise hineintragen wollten. Er hat also auf jede dogmatische Lehre verzichtet, hat also auch nicht behauptet, dass die Heilung in Jesaja 53 mit inbegriffen wäre. Und es ist auch typisch für die moderne Szene, also auch für Rick Warren, Bill Hybels, diese modernen Leute, die reden überhaupt nicht mehr über Dogmen, die einbeziehen einfach die charismatischen Techniken und Glaubenslehren in ihre Praxis, ohne jetzt dogmatisch charismatisch aufzutreten. Hauptsache, es funktioniert und es wird praktiziert, egal wie man drüber lehrt oder denkt. Also John Wimber hatte einen ganz pragmatischen Ansatz, hat aber den Akzent ganz deutlich auf die Kraftwirkung gesetzt. Power Healing, ja, Macht- oder Kraftheilung, könnte man das übersetzen. Und da sind auch ganz klare mediale und zauberische Kraftwirkungen eingesetzt worden, die eben auch aus dem Okkultismus kommen. Wimber sagt zum Beispiel über seinen Heilungsdienst: Meistens sind meine Hände dabei warm und prickeln. Wenn ich gebiete, habe ich das Gefühl, als würde eine Art Elektrizität aus meinen Händen strömen. Manchmal verspüre ich zum Beispiel Schmerz oder auch Wärme an einer Stelle meines Körpers, die genau der erkrankten Körperstelle des Menschen entspricht, für den wir beten. Wenn ich für den Kranken bete, weicht der Schmerz in meinem Körper. Das ist ein typisches Beispiel von Sympathieheilung, ja, von magischen Effekten, wie sie auch die Schamanen benutzen. Handauflegung wird missbraucht. Handauflegung ist ja ein Zeichen der Identifikation, des Einsmachens mit demjenigen, dem man die Hände auflegt. Und in der Apostelzeit hatten die Apostel in Israel den Auftrag, die Hände aufzulegen und Krankheiten dadurch zu heilen. Dieser Auftrag ist beschränkt gewesen auf die Wunderzeichen der Apostelzeit und hat nicht etwa irgendeine Bedeutung für normale Gläubige in der heutigen Zeit. Aber heute wird Handauflegung bei den Charismatikern als Allheilmittel benutzt, um einen magischen Kontaktpunkt zu schaffen und um diesen falschen Geist zu übertragen. Also wenn man eine Handauflegung von einem Charismatiker bekommen hat, empfehle ich immer, sich loszusagen und Buße zu tun und das bewusst im Gebet zu bringen, denn da sind oft genug okkulte Belastungen übertragen worden. Ja, nur mal so als Parallele, ein Esoterikautor, Paul Ukusik von Alexander Seibel, zitiert: Bei der Direktbehandlung wird der Heiler in der Regel seine Hände, die stärkste seiner Waffen, im Kampf gegen die Krankheit bemühen. Die meisten Heiler spüren die Kraft in Armen und Händen und sie wissen auch, dass die Kraft nicht aus ihnen selbst kommt. Aber dennoch wirkt sie mittels der Hände. Bei diesem Verfahren, dem Handauflegen, spürt der Kranke meist Wärme, die das Gewebe und die Knochen durchdringt und die Schmerzen in der Regel bald zum Verschwinden bringt. Also das war jetzt der Okkultist, ne? Hört sich genau an wie Wimber, ist also genau identisch von den Erscheinungsformen. Wir hatten dann auch in dem Power Healing Trance-Zustände, ein Rückwärtsstürzen. Ja. Wimber sagt, redet von einer Trunkenheit im Heiligen Geist, ja, wobei die Bibel gerade sagt, werdet nicht trunken. Oft geraten Seele und Leib in einen rauschähnlichen Zustand. Manche Menschen werden euphorisch. Dies folgt häufig auf eine tiefe Erkenntnis der Gnade Gottes. Manche können nicht aufstehen oder brauchen jemanden, der sie stützt, um gerade gehen zu können und nicht zu taumeln. Auch die Sprache wird oft schwerfällig. Zwischen Betrunkenheit und Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, die schon Paulus gegenüberstellte, besteht vielleicht eine größere Ähnlichkeit, als man im ersten Moment annimmt. Ja? Also da sieht man, wie verdreht dieser Wimber ist, ja? Dass er sagt, ja, da gibt es eine Parallele zwischen Betrunkenheit und Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Ja? Was überhaupt nicht stimmt, was nur zeigt, dass das eben ein okkulter Irrgeist ist. Ja, es gibt auch Gaben der hellseherischen Erkenntnis. Das ist etwas, was viele naive Leute täuscht. Ja, dass da der Fall ist, dass da dieser Heiler da vorne steht und sagt, hier hinten im Raum ist eine Frau Mitte 30, die hat vor 4 Jahren einen schweren Verkehrsunfall gehabt und ihren Rücken verletzt und seitdem bist du verbittert und so weiter und so fort. Und stimmt alles. Ja, was ist da passiert? Ja, die Charismatiker sagen, ja, ist klar, Gott ist am Wirken. Ja. Aber in Wirklichkeit ist es Hellsehen, ja, etwas, was auch Okkultisten jederzeit praktizieren können, ja, dass man einfach solche gewissen Dinge, Informationen da bekommt von finsteren Geistern her. Ja. Also das ist überhaupt kein Beweis, dass hier es mit wirklich göttlichen Kräften zu tun hat. Ich möchte es einfach nochmal endzeitlich auch nochmal in den Rahmen bringen. Wir müssen daran denken, die Bibel sagt ganz klar, die echten Wunderzeichen waren für die Anfangszeit für den Herrn und seine Apostel begrenzt. Ich lese mal Hebräer 1 zu diesem, Hebräer 2 zu diesem Punkt, Vers 3 und 4. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wenn wir hier genau lesen, und das habe ich ja schon verschiedentlich empfohlen für unseren Umgang mit der Heiligen Schrift, wenn wir hier genau lesen, dann sehen wir, es geht um die Botschaft des Heils, es geht um den Herrn selbst und um die, die ihn direkt gehört haben, das sind seine Apostel. Und sie, der Herr und die 11 Apostel würden in ihrem Dienst, haben in ihrem Dienst erfahren, dass Gott zu dieser Botschaft sein Zeugnis gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkung. Und der Schreiber des Hebräerbriefs Mitte der 60er Jahre schaut zurück und sagt, das war Vergangenheit. Er sagt nicht, das geht ständig so weiter mit Wunderzeichen. Gott bestätigt sein Wort überall, wo das Evangelium verkündigt wird, mit Wunderzeichen. Sondern er begrenzt es ganz klar auf Christus selbst und auf die, die ihn persönlich gehört haben. Ja? Die hatten die Wunderzeichen und 66 nach Christus war das schon abgeschlossen. Genauso im Markus-Evangelium, ich kann da nicht näher drauf eingehen, aber diese berühmten Wunderzeichen, die hier genannt werden, das sagt der Herr zu den 11, nicht zu allen Christen, sondern zu den 11 Aposteln. Und er gibt ihnen einen besonderen Auftrag, das Evangelium in aller Schöpfung zu verkündigen. Und wenn sie diese 11 hinausgehen, dann würden denen, die durch ihr Zeugnis glauben, das heißt der ersten Generation der Gläubigen, diese Zeichen folgen. Und es ist interessant, fast alle diese Zeichen sind in der Apostelgeschichte als erfüllt erwähnt. Ja? Also wir haben hier keine Verheißung für alle Zeiten, dass immer die Leute Schlangen aufheben, Gift trinken sollten und so weiter. Das stimmt einfach nicht, sondern es geht um die erste Generation. Und wir sehen das an den letzten Versen, die meistens überhaupt nicht mit ausgelegt werden. Da heißt es nämlich, sie aber, und das sind die 11, gingen hinaus und verkündigten das Evangelium in der ganzen Schöpfung. Und der Herr wirkte mit ihnen durch die verheißenen Zeichen. Ja, das ist auch wieder Vergangenheit, das ist abgeschlossen. Das bezieht sich auf die 11, die einen besonderen Auftrag hatten. Ja, wir haben auch einen Auftrag, das Evangelium zu bezeugen und zu verkündigen, aber der steht nicht in Markus 16. Ja, also das ist nur so ganz kurz, wo die Schrift drüber spricht, sagt sie, die Wunderzeichen waren für Christus und für seine Apostel zur Bestätigung der Botschaft des Evangeliums. Aber in der Endzeit hören wir nichts mehr von fortlaufenden göttlichen Wunderzeichen, sondern wir haben mindestens 3 ganz ernste und klare Warnungen, dass in der Endzeit betrügerische Wunderzeichen und falsche Prophetien auftreten werden. Das ist grundlegend gelehrt in Matthäus 24, wo der Herr zweimal davon spricht, dass die falschen Propheten Zeichen und Wunder tun werden, um viele zu verführen. Ja, und dann finden wir das in 2. Thessalonicher 2, wo praktisch von dem Auftreten des Antichristen berichtet wird und wo gesagt wird, Gott führt es so, dass dieser Antichrist mächtige Zeichen, Wunder und Kraftwirkungen tut. Und das sind genau dieselben Worte im Griechischen, wie wir in Hebräer 2 haben. Ja, also dieselben Zeichen, praktisch, die am Anfang Gott tut, äfft der Teufel am Ende nach, um die falschprophetische Botschaft der falschen Lehrer und falschen Apostel und Propheten zu bestärken. Ja? Und das dritte Zeugnis finden wir in Offenbarung 13 und es muss uns allen ganz, ganz wachsam im Hinterkopf sein. Das letzte und größte Wunderzeichen, das letztlich auch die Menschen dazu bringen wird, den Satan anzubeten und das Tier anzubeten, das ist ein Heilungswunder, dass dieses Tier von einer tödlichen Wunde geheilt wird. Ja? Also wenn wir heute sehen, wie in der Endzeit, wenn der Antichrist näher kommt, immer mehr Sensationsgier um Heilungen gemacht wird, dann muss uns das ganz stark aufwecken und uns zeigen, hier wird eine Verführungsschiene vorbereitet, die in späteren Zeiten noch viel gigantischer und mächtiger wirksam wird, um die Menschen zu benebeln und von dem wahren Herrn Jesus Christus wegzuführen. Und in diesem Rahmen müssen wir auch diese falschprophetische Bewegung der Charismatiker und ihre falschen Wunderzeichen sehen. Es ist eine wirksame Kraft der Irreführung, die hier tätig ist. Ja, ich möchte einfach doch noch mal im Kontrast dazu in wenigen groben Zügen skizzieren, was die Bibel zur Krankheit und Krankenheilung nun echt zu sagen hat. Wir müssen ja immer dem Falschen auch die biblische Alternative gegenüberstellen. Nun, da seid ihr sicher auch schon recht viel belehrt worden und da möchte ich nicht zu viele Worte machen, aber ich denke, wir müssen uns noch mal vor Augen führen. Dem Menschen erscheint die Krankheit als eine Plage, als etwas äußerst Störendes und Lästiges. Der sündige Mensch möchte gerne möglichst gesund sein, möglichst ohne Leiden und erfolgreich und schön durch diese Welt gehen. Ja, möglichst bequem. Das ist auf der einen Seite verständlich, aber es missachtet eben auch die Realität des Sündenfalls und der Trennung von Gott. Und letztlich ist die Krankheit wie der Tod nichts anderes als eine ernste Erinnerung, ein Mahnzeichen Gottes in unserem Leben. Ihr seid von dem lebendigen Gott getrennt. Ihr seid gefallene Geschöpfe. Ihr seid Geschöpfe, die entartet sind, die verfinstert sind, die von dem lebendigen Gott und seiner Lebensordnung sich losgesagt haben. Ja? Daran erinnert der Tod. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Ohne Sünde gäbe es keinen Tod und auch keine Krankheit. Das müssen wir von der Bibel her ganz nüchtern sehen. Krankheit ist ein Symptom für eine viel tiefere Problematik, nämlich die Sündenkrankheit des Menschen. Daraus entsteht die körperliche Krankheit. Nun, und der Mensch hat immer versucht, die Krankheit loszuwerden. Gott hat in seiner Barmherzigkeit dem Menschen durchaus Mittel zur Linderung und auch Heilung gegeben. Das sind vor allen Dingen zum Beispiel die Heilpflanzen, ja, die Gott ja auch geschaffen hat, mit Wirkungsstoffen, die zum Teil so direkt auch auf bestimmte Krankheitsbilder passen. Von daher gesehen ist die Bemühung um körperliche Heilung nicht etwa etwas, was Gott entgegengesetzt ist. Aber es gab von Anfang an immer schon eine rebellische und finstere Schiene der Heilung, nämlich dass die Menschen in ihren Krankheiten zu Geistheilern, zu Medizinmännern, zu Schamanen gegangen sind. Ja? Das heißt, zu Leuten, die die Macht des Satans benutzt haben, um körperliche Besserung und Erleichterung den Menschen zu verschaffen, um den Preis der Dämonisierung, der dämonischen Belastungen, der tieferen Verstrickungen des Reich der Finsternis. Wohlgemerkt. Ja, jede Geistheilung hat ihren geistlichen Preis. Der Satan tut nichts umsonst. Er ist kein Menschenfreund. Er will die Menschen verderben. Ja? Also diese Heiler und Medizinmänner hat es immer gegeben. Sie gehören zu den ältesten Formen des religiösen Lebens, die man überhaupt kennt und sind überall verbreitet. Ja, von der Bibel her gesehen ist, wie gesagt, die Krankheit eine Folge des Sündenfalls. Es bedeutet eine Beeinträchtigung der natürlichen Lebensfunktionen, auch eine Zerstörung mancher natürlicher Lebensfunktionen. Und letztlich ist die Krankheit objektiv ein göttliches Strafgericht über die Sünde, ähnlich wie der Tod. Und wir wollen uns daran erinnern, die Krankheit kommt letztlich von Gott. Ja, es ist also eine ganz fromme humanistische Verfälschung, wenn die Leute sagen, die Krankheit kommt vom Teufel. Ich möchte das mal lesen, Jesaja 45, ich bin der Herr und sonst ist keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Wir kennen auch das Wort, geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat. Amos 3, Vers 6. Wir lesen immer wieder, dass Krankheit Gericht Gottes auch über die Sünder sein kann, aber die Hand des Herrn lag schwer auf den Einwohnern von Asdod und er brachte Verderben über sie und er schlug Asdod und sein ganzes Gebiet mit bösen Beulen. 1. Samuel 5, Vers 6 als ein Beispiel. 5. Mose 32, 39 heißt es, seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile und niemand kann aus meiner Hand erretten. Also, das müssen wir sehen. Krankheit ist ein von Gott verordnetes Gericht über die Sünde. Aber ein Gericht der Barmherzigkeit. Kein Gericht des Verderbens. Ihr Lieben, wie oft ist die Krankheit dem Menschen schon zur Mahnung geworden, dass er in seinem egoistischen, sündigen Rennen und Sucht nach Selbstverwirklichung innegehalten hat und sich besonnen hat und zur Buße gekommen ist. Ja, ich denke, da werden mal Millionen Christen bezeugen, Gott hat mich durch Krankheit zur Buße gebracht. Ja? Und das ist immer noch Barmherzigkeit, dass er den Menschen nicht laufen lässt, sondern zeigt, du bist nicht perfekt, du brauchst Lösung tieferer Probleme, auch durch einen Hinweis durch die Krankheit. Wenn es jetzt um Gläubige geht, dann wollen wir festhalten, dass die Krankheit bei den Gläubigen kein Strafgericht ist, aber sehr wohl eine Züchtigungsmaßnahme, eine Erziehungsmaßnahme. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Krankheit kann bei Gläubigen eine göttliche Züchtigung für konkrete Sünden sein. Wir wissen das bei dem ersten Korintherbrief, wenn es ums Mahl des Herrn geht, da wird ganz deutlich gesagt, etliche von euch sind schwach oder entschlafen, weil sie das Mahl des Herrn missachtet hatten und verfälscht hatten. Ja? Auf der anderen Seite kann Krankheit sehr wohl auch einfach ein göttliches Läuterungsleiden und Erziehungsleiden sein, das gar nicht im direkten Verhältnis zur Sünde steht. Das müssen wir auch festhalten. Ja? Es ist einfach nicht richtig, wenn jemand sagt, ja, wenn ein Christ krank ist, dann kommt es daher, dass er gesündigt hat. Ja? Das stimmt durchaus nicht immer. Es ist zwar immer richtig, wenn man krank geworden ist, sich zu prüfen vor Gott, ist da irgendeine Sünde in meinem Leben, wo du mich züchtigen musst, aber wenn man da nicht klar von Gott etwas gezeigt bekommt, dann braucht man auch nicht sich quälen und meinen, das muss jetzt unbedingt an Sünde liegen. Gott hat auch erzieherische Zwecke mit der Krankheit. Und wenn wir uns das jetzt ansehen, wie sieht es mit der Heilung aus? Dann denke ich, gibt es da grundsätzlich die ganz klare Linie, wir haben kein Anrecht auf körperliche Heilung aufgrund des Sühnopfers. Ja? Um es ganz kurz zu sagen, unsere Erlösung findet in Stufen statt. Die Errettung des Geistes geschieht im Moment der Wiedergeburt und Bekehrung. Aber der Leib ist immer noch der alte sündige Adamsleib. Ja? Und er ist ein Leib des Todes. Und in ihm wohnt die Sünde immer noch. Deswegen sind wir auch versuchlich über das Fleisch. Ja? Und dieser Leib ist der Krankheit weiterhin unterworfen, auch wenn jemand wiedergeboren ist. Ja? Gott hat es in seiner Hand, Gott kann uns Gesundheit schenken, aber wir haben keine Garantie und keine Verheißung auf Gesundheit, weil wir jetzt wiedergeborene Kinder Gottes sind. Ja? Sondern der Leib wird erst erlöst und vollends errettet, wenn der Herr wiederkommt bei der Auferstehung, dann wird unser Leib der Niedrigkeit verwandelt in einen Herrlichkeitsleib, der ohne jede Sünde ist und in dem es auch keine Krankheit mehr gibt. Ja? Aber hier auf der Erde haben wir einen erlösten, erneuerten Geist in einem immer noch von der Sünde geprägten und unerlösten Leib. Dieses Spannungsverhältnis müssen wir aushalten und verstehen. Ja? Und von daher gesehen, es gibt keine automatische Verheißung auf Heilung, aber sehr wohl kann Gott auch so wie er aus erzieherischen Gründen Krankheit sendet, auch aus erzieherischen oder im Rahmen seiner Erziehung Krankheit wieder wegnehmen. Ja, wir dürfen ihn bitten, wir dürfen uns demütigen, wir dürfen den Herrn suchen über der Sache, wir dürfen füreinander beten. Hier gilt aber nicht die Schiene der Wunderheilung aus 1. Korinther 12, sondern es gilt die Schiene von Jakobus 5, wo wir auf der einen Seite das Gebet der Ältesten haben und wo wir auf der anderen Seite diese wunderbare Verheißung haben. Betet füreinander und bekennt einander die Übertretungen, damit ihr geheilt werdet. Ja, diese Schiene ist gültig. Und auf diese Weise hat Gott immer wieder auch in ganz klar nicht charismatischen, nüchternen Kreisen Wunderheilungen geschenkt. Wunderbare Heilungen. Ich möchte es auch nochmal ganz klar sagen, Gott ist ein Gott, der immer Wunder tut. Es wird immer echte, von Gott gewirkte Wunderheilungen geben, solange es Gläubige gibt. Aber es gibt in der heutigen Zeit keine Schauwunder und keine Gabe der Wunderheilungen, wo jemand sagt, ich lege den Menschen die Hände auf und sie werden gesund. Sondern wenn Gott heute Gläubige heilt, dann auf dem Weg von Jakobus 5. Ja? Es gibt gewiss auch Wunderheilungen an Ungläubigen im Rahmen der Evangelisation zum Beispiel. Ja? Aber auch das ist nicht in diesem öffentlichen, breiten Zeichencharakter zu verstehen, wie das damals der Fall war, als die Apostel gedient haben. Ja? Also das vielleicht so ganz grob als ein Rahmen, ich hätte es jetzt noch gerne mit Bibelstellen untermauert und belegt, da müsst ihr vielleicht dann in dem Buch oder in der Broschüre nachlesen, wenn ihr das genauer wissen wollt. Wir dürfen also Heilung erbitten, aber wir müssen immer auch in der Ergebenheit unter Gottes Hand uns demütigen, wenn er es anders will. Ja? Und das Beste, was wir tun können, ist, dass wir auch darüber nachdenken, wenn wir krank sind, haben wir Römer 12, Vers 1 verwirklicht. Das ist, denke ich, wichtig. Gebt euren Leib als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hin. Ja? Ich denke, das ist wichtig, wenn wir wirklich für den Herrn leben, wenn wir unseren Leib nicht mehr für die Sünde zur Verfügung stellen, sondern ganz für Gott und für den Herrn. Das ist eigentlich die beste Krankenversicherung, die ich mir für einen Christen denken kann. Aber nicht mit irgendeiner absoluten Garantie. Aber wenn wir wirklich dem Herrn uns ganz hingeben, dann wird er dafür sorgen, dass unser Leib so funktioniert, dass wir seine Aufträge, nicht unsere Wünsche, sondern seine Aufträge hinausführen können. Das schließt unter Umständen eingebaute Schwachheiten ein. War auch bei Paulus so. Ja? Aber er gibt uns die Kraft, ihm zu dienen. Wenn wir dagegen als Christen unseren Leib eigensüchtig missbrauchen, zur Sünde missbrauchen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn auch Krankheiten die Folge sind und wir solche Verheißungen eben dann nicht in Anspruch nehmen können, bis wir nicht Buße getan haben. Ja? Also so ist es immer auch eine Frage unseres persönlichen Verhältnisses zum Herrn Jesus, die mit der Frage von Krankheit und Krankenheilung zusammenhängt und nicht, dass wir auf eine heidnische Weise vordergründig nur nach Gesundheit und Wohlergehen streben. Das ist nicht Gottes Ziel. Wir müssen letztlich auch das Ziel Gottes haben, nämlich dass Gott mit uns zu seinem vorgeplanten Ziel kommt, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und es kann durchaus auch Leiden durch Krankheiten einschließen. Ja, das muss wichtig sein, dass der Wille Gottes in unserem Leben geschieht, dass der Herr uns umgestalten kann in das Ebenbild seines Sohnes, so wie es ihm gefällt. Und dann können wir auch Krankheit, wenn sie denn bleiben soll, auch froh und dankbar tragen, ohne darüber zu jammern oder zu murren oder uns aufzulehnen gegen Gott. Ja, vielleicht so viel ganz kurz zu dem Punkt biblische Krankenheilung, biblischer Umgang mit Krankheit. Ja, ich möchte an dem Punkt auch dann abschließen und Gelegenheit geben, auch noch Fragen zu stellen. Da werden vielleicht auch noch ein paar sein.